Predigtext steht im Lukasevangelium, Kapitel 16, die Verse 19 bis 31 und handelt vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll mit Geschwüren und begehrte sich zu sättigen an dem, was von des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und sah Lazarus auf seinem Schoß. Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus. Denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus ist eine der bekannteren aus dem Lukasevangelium und sie kommt auch nur dort vor. Trotzdem ist es auch eine Geschichte, die viel Raum für Deutung und Auslegung lässt. Über den namenlosen Reichen wird nicht viel ausgesagt. Hat er seinen Reichtum auf ehrliche Weise erworben oder hat er ihn ererbt oder gar auf Kosten anderer erschwindelt? Wir wissen es nicht. Die Aussage, er lebte herrlich und in Freuden, lässt den Schluss zu, dass er nicht oder nicht mehr dafür arbeiten musste. Vom Armen, der in der Geschichte Lazarus heißt, das bedeutet Gott hilft, wissen wir so viel, dass er trotz seiner Krankheit nicht gänzlich aus der Gesellschaft verbannt worden war, wie es seinerzeit üblich war, sondern vor der Tür des Reichen lag. Außerdem bekam er wohl irgendwelche Reste aus dem Haushalt des Reichen zum Essen, sodass er wohl einigermaßen in Sicherheit lebte. Und trotz des bekannten Lieds über die Hunde des Lazarus aus dem gleichnamigen Singspiel war es für Lazarus sicher nicht angenehm, auch noch von Hunden belästigt zu werden, die seine Geschwüre leckten. Denn in den Mäulern von Tieren tummeln sich allerlei Bakterien, die schlimme Infektionen auslösen können. Und außerdem wurden die Krankheitserreger in den Geschwüren des Lazarus von den Hunden auch noch weiter verbreitet. Also alles in allem ein Hundeleben. Doch dann kommt die Wende. Der Reiche stirbt und kommt ins Totenreich. Ob die Ursache dafür die fehlende Bereitschaft ist, dem Armen zu helfen, ist unklar. Ebenso wenig ist klar, ob der Arme in Abrahams Schoß landet, eben nur, weil er arm ist. Und das könnten wir jetzt uferlos weiterspinnen. Wenn wir den Zusammenhang dieses Textes im Lukasevangelium betrachten, dann wird aber klar, wohin der Weg führt. Im 16. Kapitel heißen die Überschriften der jeweiligen Abschnitte: vom unehrlichen Verwalter, Vers 1 bis 9, von der Treue, Vers 10 bis 13, die Selbstgerechtigkeit der Pharisäer, das Gesetz, Vers 14 bis 18. Jesus spricht also gerade nicht über die Tugenden und das selbstlose Handeln der Menschen und meint damit gerade die Pharisäer, die sich quasi für das Sahnehäubchen der Gesellschaft in Staat und Religion hielten. Und dem schließt sich auch die Geschichte des Reichen und des armen Lazarus an. Schon Martin Luther geht davon aus, dass es sich bei der Geschichte nicht um einen Tatsachenbericht handelt, sondern um eine Beispielerzählung, ähnlich einem Gleichnis. Adressiert ist die Geschichte an die Pharisäer. Einige Verse vorher steht, das alles hörten die Pharisäer, sie waren geldgierig und spotteten über ihn. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen. Aber Gott kennt eure Herzen, denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Greuel vor Gott. Der Reiche symbolisiert die Oberschicht seiner Zeit. Erkennbar ist es in der Beschreibung der Kleidung. Purpur als Farbe für die Herrschenden und kostbares Leinen für die Priesterschaft. Lazarus hingegen stellt die Bevölkerung dar, die seit der Rückkehr des Volkes Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zum großen Teil verarmt war. Die babylonische Gefangenschaft, die von 597 bis 539 vor Christus dauerte, stellte eine Zäsur in der jüdischen Geschichte dar. Die frühe Weisheit Israels ging davon aus, dass Gott den Gerechten belohnt und den Sünder bestraft, also dass der Gerechtigkeit das Glück und der Sünde das Unglück entspricht. Unter David und Salomo war das Königreich Israel eine wohlhabende Theokratie gewesen. Nach dem Exil bei den Babyloniern verarmte das Volk. Man geht davon aus, dass 90% der Judäer zu den Armen gerechnet werden konnten. Der alte Grundsatz, dass es dem Gerechten, der sich auf dem rechten Weg befindet, gut geht und dass Armut eine Folge schlechten Lebens war, ließ sich nun nicht mehr aufrecht erhalten. Der Gerechte wurde in der Welt immer mehr zum leidenden Gerechten. In einer Reihe von Psalmen wird das Thema der Klage der Armen vor Gott, die im Gehorsam seiner Gebote leben und nur Unglück erfahren, während die Zyniker, die Gott verachten, scheinbar von Erfolg zu Erfolg gehen, abgehandelt. Im Gebet wird dem Frommen schon auf Erden klar, dass diese Art von Reichtum töricht ist. So in Psalm 17, ich will aber schauen, dein Antlitz in Gerechtigkeit, ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Irgendwie ist mir das bekannt vorgekommen. Auch in heutiger Zeit wird immer noch ein Wohlstandsevangelium verbreitet. Das ist die religiöse Auffassung, Wohlstand, vor allem Geldvermögen und geschäftlicher sowie persönlicher Erfolg und Gesundheit seien der sichtbare Beweis für Gottes Gunst. Wohlstand sei vorherbestimmt und wird gewährt im Gegenzug für das wirksame Gebet oder religiöse Verdienste. Diese vor allem aus den USA stammende Theologie bezieht sich eher oberflächlich auf die Bibel und selektiv auf das Evangelium, ohne dessen tieferen Gehalt, Sinn und schwere Seiten zu verstehen. Eigene Segnungen zu erleben und Geschenke zu empfangen, ist fast wichtiger als Gott, den Schöpfer und Erlöser zu ehren. Für Leid und Krankheit ist kein Platz im Wohlstandsevangelium. Der Schwerpunkt auf materiellem Reichtum ist schon deshalb falsch, weil Gott sowohl Gerechten, also im Sinne von Gläubigen, als auch gottlosen Reichtum zuteil werden lasse. Psalm 37 beschreibt dies in aller Ausführlichkeit. Letztlich ist diese Theologie biblisch nicht haltbar und somit stelle das Wohlstandsevangelium tatsächlich eine Umhüllung weltlicher Ansichten in einem religiösen Gewand dar, wie der Anglistikprofessor Leland Ryken von der Universität Wheaton feststellte. Jetzt ist bei uns auch einiges im Umbruch. Alte Werte zählen nicht mehr. Nicht einmal mehr das Geschlecht eines Menschen ist unzweifelhaft. Ein Krieg steht vor unserer Haustür. Menschen laufen Amok, nehmen Waffen oder Autos und töten andere Menschen. Die Ölmultis bereichern sich an Steuererleichterungen, die eigentlich die Verbraucher entlasten sollen. Waren werden unverhältnismäßig teuer, weil viele die Gelegenheit benutzen, sich am Ukraine-Krieg zu bereichern. Und ob das noch nicht reicht, sind Lieferketten aus dem fernen Osten unterbrochen, weil Corona dort immer noch tobt. Viele sehen das Ende, wenn schon nicht das Ende der Welt, dann das Ende der Zivilisation oder wenigstens des Kapitalismus. Damit hätten die Kommunisten zwar nicht gewonnen, aber sie können mit Finger auf die westliche Welt zeigen und sagen, Edge. Das macht uns Angst. Wir haben uns an unseren Lebensstandard gewöhnt. Wir sind es gewohnt, in den Supermarkt zu gehen und zwischen Dutzenden Joghurtsorten und ebenso vielen Keksen zu wählen. Dass die Truhen voll mit Fleisch, Fisch und Eiscreme sind. Dass unser Gemüse frisch und möglichst bio ist. Jetzt geraten manche schon in Panik, wenn ihr Lieblingsklopapier nicht mehr vorrätig ist. Meine Frau versteht manchmal nicht, dass mich diese Panikattacken kalt lassen. Warum auch nicht? Wir haben noch Heizöl für 2 Winter im Keller. Ich fühle mich nicht von einer bestimmten Klopapiersorte abhängig. Kekse haben sich nicht so stark verteuert, wie ich erwartet habe. Und wenn ich mein Geld für die Grundlebensmittel brauche, dann kaufe ich dann kein neues Auto oder Fernseher oder Smartphone und wandere mit Rucksack, Vesperbrot und 9-Euro-Ticket durch die Lande. Ich nehme die Veränderungen in meiner Umwelt auch wahr, aber davon, dass mein Leben davon entgleisen soll, bin ich weit entfernt. Von Haus aus bin ich eher kein Optimist. Für mich ist das Glas auch eher halb leer als halb voll. Aber meine Erfahrungen mit Jesus, mit der Bibel haben mich gelehrt, dass es besser ist, dem Herrn zu vertrauen, als irgendwelchen Prognosen von irgendwelchen weisen Leuten. Denn was gestern als unmöglich galt, ist heute normal und morgen schon wieder überholt. Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, und auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist das Leben nicht mehr als die Nahrung und der Leib nicht mehr als die Kleidung? Das heißt ja nicht, dass wir nicht verantwortlich wirtschaften sollen. Und es kann auch schon ungemütlich werden, wenn am Ende vom Gehalt noch ziemlich viel Monat übrig ist. Aber es bedeutet auch, dass wir uns von all dem, was wir wahrnehmen, nicht ins Boxhorn jagen lassen sollen. Denn richtig schlecht wird es uns erst dann ergehen, wenn wir Gott nicht mehr in unser Leben hineinlassen. Ich glaube nicht, dass sich das Ende der Welt an einem Zeitfenster darstellen lässt. Das haben schon viele andere versucht und sind damit gescheitert. Der baptistische Prediger William Miller, der lebte von 1782 bis 1849 aus Pittsfield, Massachusetts, berechnete auf der Grundlage der apokalyptischen Zeitangaben des Buch Daniels und einiger Jesusworte im Neuen Testament, besonders aus Matthäus 24, den Zeitpunkt der Wiederkunft Christi zunächst für den Herbst 1843, dann für den 21. März 1844 und schließlich für den 22. Oktober 1844. Nachdem auch 1851 verstrichen war, ohne dass es, wie von den Milleriten angekündigt, zu einer Wiederkunft Christi gekommen wäre, nahm man allgemein von weiteren konkreten Datierungen Abstand. Jesus selbst sagte, und gerade in Matthäus 24, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wann dieses Ende kommt, darauf legte sich selbst Jesus nicht fest. Etwas später im Matthäus-Evangelium sagt er, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und schon im Alten Testament, im Psalm 90, der Mose zugeschrieben wird, heißt es, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Petrus stellt in seinem zweiten Brief klar, sie werden sich über euch lustig machen. Er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist noch so, wie es seit Beginn der Welt war. Meine Freunde, ihr dürft eines nicht übersehen. Beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei den Menschen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Und daraus kann man meiner Ansicht nach höchstens darauf schließen, dass die Endzeit spätestens mit der Himmelfahrt Jesu begonnen hat. Denn das Ende der Zeit wird durch die Wiederkunft Jesu besiegelt. Und wenn wir die Geschichte der letzten 2000 Jahre oder auch nur 200 Jahre oder auch nur 20 Jahre betrachten, dann herrschten immer irgendwo in der Welt apokalyptische Zustände. Das, was wir jetzt gerade in Deutschland durchmachen, ist da eher noch wie ein Kindergeburtstag. Obwohl gerade Kindergeburtstage durchaus etwas Apokalyptisches haben. Schlechtes Beispiel. All diese Zeichen der Zeit, Hunger, Seuchen, Erdbeben, Krieg, Klimawandel, Krankheit und Tod. Sie erinnern uns daran, dass die Welt gefallen, dass die Welt beschädigt ist. Sie mahnen uns, dass wir Menschen egoistisch, habgierig und verantwortungslos handeln können. Doch sie weisen auch darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Aber sie geben keinen Zeitplan vor, wann dies geschehen wird. Jesus selbst tröstet uns. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht. Auch wenn kein genauer Zeitpunkt für die Wiederkehr Jesus bekannt ist, auch wenn entgegen mancher Aussagen der Bibel viele Geschwister gestorben sind, ohne dass sie die Wiederkunft Jesu erlebt haben, so ist das doch die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Das ist unser Status als Nachfolger Jesu und Erben Gottes. Amen.